das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Schönen guten Abend. Was tun, damit trotz Ukraine-Krise die Wirtschaft weltweit wieder besser in Gang kommt? Das ist eines unserer Tagesthemen. Diplomatie in Australien, Wachstumsimpulse in Zeiten der Krise. Rüstungspläne der USA, umfassende Modernisierung der Armee. Und Minenräumung in Mosambik, der lange Schatten des Bürgerkriegs. Den G20-Gipfel im australischen Brisbane wegen der Ukraine-Krise kräftig durcheinander zu wirbeln, das ist dem russischen Präsidenten Putin ganz ohne Frage gut gelungen. Bleibt er oder geht er? Das war zwischendurch sogar mal die Frage, aber dann blieb er, zumindest bis kurz vor Schluss. Und da gerät dann schon beinahe in Vergessenheit, dass die 20 wirtschaftlich stärksten Staaten dieser Welt eigentlich auch ohne Russland und die Ukraine eine Menge Probleme auf dem Tisch liegen haben. Die Weltkonjunktur stottert, was ist eigentlich mit dem Klimaschutz und was ist mit der Bankenregulierung? Das sind alles Fragen, die natürlich auch Russland und Putin betreffen. Philipp Abrisch aus Brisbane.
Putin, das schwarze Schaf von Brisbane, so in etwa haben die G20 ihn behandelt. Dem russischen Präsidenten hat das wohl nicht gefallen, das gemeinsame Mittagessen lässt er sausen und macht sich früher als geplant nach Moskau auf. Zuvor noch hatte sich Putin zu drohenden Sanktionen geäußert. Sie treffen beide Seiten, den, der sie verhängt, und den, dem sie gelten. Putin waren die G20 gestern hart angegangen. Weitere Sanktionen gegenüber Russland scheinen zwar erst einmal vom Tisch, dennoch US-Präsident Obama legt auch heute nochmal nach. Man kann nicht einfach in ein demokratisches Land einmarschieren oder Leute unterstützen, die das Land zum Zusammenbruch bringen wollen. Bundeskanzlerin Merkel mochte nicht mehr über den Ukraine-Konflikt sprechen. Für sie stand heute die Weltwirtschaft im Vordergrund. In Brisbane haben die G20 einen ehrgeizigen Aktionsplan verabschiedet. Mehr Wachstum, mehr Jobs. Gastgeber Australiens Premier Tony Abbott hält das Treffen für einen großen Erfolg. Wir haben uns auf ein Programm geeinigt, das zusätzliche 2,1 Prozentpunkte Wirtschaftswachstum in den nächsten 5 Jahren ermöglichen soll. 800 einzelne Maßnahmen sollen dabei helfen. Die G20 wollen in die Infrastruktur investieren, zum Beispiel Straßen bauen. Sie wollen den weltweiten Handel erleichtern, also Zölle streichen. Den Banken schreiben die G20 neue Regeln vor. Sie müssen in Zukunft mehr Geld vorhalten, um eine Pleite zu verhindern.
Nie wieder wird es notwendig sein, dass Steuerzahler dafür eintreten müssen, dass große Banken zusammenbrechen und dann praktisch ein erpresserisches Potenzial entwickeln und Steuerzahler diese Banken retten müssen.
Die deutsche Nationalhymne hört man selten hier am Opernhaus in Sydney. Kanzlerin Merkel am Abend zu Besuch in Australiens Weltstadt. Nach dem eher schmucklosen Gipfelmarathon von Brisbane auch für die Kanzlerin ein echtes Erlebnis.
Die Ausgaben für Rüstung zu begrenzen, wenn nicht gar zurückzufahren, das war zumindest bis zum Ausbruch der Ukraine-Krise und den Spannungen mit Russland die Tendenz in fast allen westlichen Hauptstädten, auch in Washington. Doch das ändert sich nun wohl. Die USA wollen mit einer neuen Initiative ihre Waffensysteme modernisieren, und zwar einschließlich der Atomwaffen. Man wolle den Vorsprung auf China und Russland nicht verlieren, so heißt es im Pentagon. Und ein weiterer Grund dürfte sicher die explosive Entwicklung um die Terrormiliz IS sein. Aus Syrien erreichten uns und die USA heute neue Schreckensnachrichten. Tina Hassel.
Ein offener Blick, ein gewinnendes Lächeln. Diese Bilder sollen von Peter Kessig in Erinnerung bleiben. Nicht die Bluttat auf dem neuen Propagandavideo, wünschen sich seine Eltern. Bis zuletzt hatten sie die Entführer angefleht, ihren Sohn am Leben zu lassen. Umsonst. Peter Kessig, der sich seitdem er zum Islam konvertiert war, Abdul Rahman Kessig nannte, ist das neueste Enthauptungsopfer. Die Echtheit des Videos ist nun offiziell bestätigt. Erneut spricht ein Vermummter mit britischem Akzent, wahrscheinlich derselbe Mann, der bereits auf früheren IS-Videos zu sehen war. Seine Identität soll den Geheimdiensten bekannt sein. Diesmal präsentiert er jedoch nicht das nächste Opfer. Die kommenden Attentate würden auf amerikanischem Boden verübt, lautet die Drohung. Ungewöhnlich lang rechnet das Video mit den amerikanischen Luftschlägen in Syrien ab. Eine neue Qualität. Schon vor diesem Video hatte Verteidigungsminister Hagel ein milliardenschweres Programm zur Modernisierung der US-Armee vorgestellt. Die USA müssten für die neuen Bedrohungen gerüstet sein. Derzeit aber sei sowohl die Moral der Truppe als auch der technische Standard nicht ausreichend. Wenn unsere Verteidigungsbereitschaft weiter nachlässt, erleben wir eine Welt, in der die Bedrohung für Amerika und für US-Bürger größer ist als je zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg. Hagel will neue Forschungsprogramme starten, zum Beispiel bei der Robotertechnik, um die strategische Überlegenheit der USA wiederherzustellen. In den 70er und 80er Jahren sei dies durch Präzisionswaffen und Tarnkappenbomber gewährleistet gewesen. Heute aber hätten sich die USA in zwei Bodenkriegen aufgerieben, während ihre Gegner das Militär modernisiert haben, beklagt der Verteidigungsminister. Auch das Atomarsenal der USA soll mit milliardenschweren Finanzspritzen modernisiert werden, hier mit Blick auf ein mögliches neues Wettrüsten mit Russland. Schon bevor das neue Video mit der Enthauptung Peter Kasichs bekannt wurde, hatte Präsident Obama am Rande des G20-Gipfels die unvorstellbare Grausamkeit des IS scharf verurteilt. Der oberste Befehlshaber weiß, sein Land steht vielfältigsten Bedrohungen gegenüber. Und die Mehrheit der Amerikaner fordert von ihm mehr Führungsstärke.
40% weniger Treibhausgase will Deutschland bis 2020 produzieren. Dazu hat sich die Bundesregierung verpflichtet. Erreichen will sie das, ohne auf Stromerzeugung aus Kohle zu verzichten. Das hat Bundeswirtschaftsminister Gabriel heute noch einmal bekräftigt. Und mehr dazu in den Nachrichten mit Jan Hofer.
Es sei nicht möglich, gleichzeitig aus der Atomkraft und aus der Kohle auszusteigen, sagte Gabriel dem ARD-Bericht aus Berlin. Trotzdem könnten die Klimaziele der Bundesregierung erreicht werden. Gabriel wies einen Bericht des Spiegel zurück, er habe diese Ziele intern schon aufgegeben.
Deutschland hat sich verpflichtet, seine Treibhausgase deutlich zu verringern. Doch gleichzeitig ist Deutschland aus der CO2-neutralen Atomenergie ausgestiegen. Die Bundesregierung will in Kürze einen Klimaaktionsplan vorlegen. Darin soll dann auch stehen, in welchem Maße Kohlekraftwerke zur CO2-Minderung beitragen müssen. Im Entwurf gibt es dazu aber bislang keine Zahlen. Umweltverbände und die Grünen fordern, der Ausstieg aus der Kohle müsse sofort beginnen.
Wir müssen alte Kohlekraftwerke aus den 60er und 70er Jahre abschalten. Ohne die können wir die Klimaschutzziele nicht erreichen. Es reicht nicht, selbst effiziente Politik im Gebäude- und Verkehrsbereich zu machen.
Bundeswirtschaftsminister Gabriel widerspricht im heutigen Bericht aus Berlin.
Ich halte überhaupt nichts davon, so zu tun, als könnte man zeitgleich zum Atomausstieg auch einen Kohleausstiegsplan machen. Das bringt massive Probleme in der Versorgungssicherheit, treibt die Stromkosten.
Der Aktionsplan soll Anfang Dezember fertig sein. Dann müssten aber statt X und Y hier Zahlen stehen.
In Rumänien waren heute etwa 18 Millionen Menschen aufgerufen, über einen neuen Präsidenten abzustimmen. Am Abend erklärte sich der bürgerliche Kandidat Klaus Iohannis zum Sieger der Stichwahl. Zuvor hatte sein Rivale, der amtierende sozialistische Premierminister Ponta, seine Niederlage eingeräumt. Der deutschstämmige Iohannis war bislang Bürgermeister von Sibiu. Erste Ergebnisse sollen in der Nacht vorliegen. Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in den Niederlanden haben die Behörden alle 150.000 Hühner des betroffenen Geflügelbetriebes töten lassen. Landesweit wurde für die Dauer von 3 Tagen jeder Transport von Eiern und Geflügelprodukten verboten. Bei dem Virus handelte es sich nach Behördenangaben um den hochansteckenden Typ H5N8, der kürzlich auch in Mecklenburg-Vorpommern entdeckt worden war. Durch Unwetter in Südeuropa sind erneut mehrere Menschen ums Leben gekommen. Betroffen sind vor allem Südfrankreich, Italien und die Schweiz. In der Nähe von Lugano starben 2 Frauen durch eine Schlammlawine. In Mailand wurden zahlreiche Straßen überflutet. Vielerorts gab es Stromausfälle. In Norditalien starben mindestens 3 Menschen.
Mosambik, das ist wahrlich landschaftlich ein wunderschönes Land, doch unter diesen Baumwipfeln, in dieser Idylle, lauert trotzdem große Gefahr. Bis 1992 tobte hier im südlichen Afrika 16 Jahre lang ein Bürgerkrieg, dem 1 Million Menschen zum Opfer fielen. Rebellen beider Bürgerkriegsparteien vergruben Hunderttausende Minen im ganzen Land. Auch nach Kriegsende, das war 1992, wurden noch viele Menschen von ihnen getötet oder schwer verwundet. Mosambik gehört zu den am stärksten von Landminen verseuchten Staaten der Welt. Bis zum Jahresende aber will das Land jetzt komplett minenfrei werden und damit endgültig diesen Krieg hinter sich lassen. Uli Neuhof.
Jahrzehntelang hat der Busch Zeit gehabt zu wachsen. Menschen trauten sich nicht mehr in die Nähe. Jetzt, nach über 30 Jahren, räumen sie das Minenfeld. 100 tödliche Landminen sind hier vergraben. Minen zu beseitigen ist Handarbeit. Zentimeter für Zentimeter stochert Doris die Erde durch, bis sie auf etwas Festes stößt. Jetzt hört man nur noch ihren Atem. Doris ist ganz und gar auf ihre Aufgabe konzentriert. Eine falsche Bewegung könnte die Mine auslösen und ihr die Hand abreißen. Das hier ist der Holzkasten, der enthält den Sprengstoff. Weiter hinten ist der Zünder. Ein russisches Fabrikat. Die Mine liegt da schon ziemlich lange, deshalb ist sie schon sehr zersetzt. 14 Minen haben sie heute gefunden, bereiten sie für die Sprengung vor. Danach ist Feierabend. Ab Mittag wird es zu heiß, die Konzentration sinkt. Damit steigt die Gefahr, tödliche Fehler zu machen. Direkt nach der Ausbildung war ich sehr nervös wegen der Gefahr. Aber mit der Zeit ging es besser. Es wird irgendwie normal. Es wird einfacher, mit der Gefahr umzugehen. Die Gefahr ist real. Die Minen haben kein bisschen an Sprengkraft verloren. 1993 endete der Bürgerkrieg in Mosambik, aber noch immer behandeln sie im Krankenhaus von Beira Minenopfer. 10.000 bis 30.000 Opfer, kaum ein Land der Welt leidet so unter den Folgen der Landminen wie Mosambik. Kaum eine Provinz im Land, in der keine Minen vergraben wurden. Während des Bürgerkriegs hatten wir nichts zu essen. Wir suchten zu mehreren im Busch nach Essbarem. Ich ging voraus. Als ich auf eine Mine trat, einer starb. Ich verlor das Bein. Es ist eine Mammutaufgabe, das Land minenfrei zu bekommen. Aber Mosambik ist sie angegangen. In kleinen Schritten. Wie hier in Napua. Das kleine Dorf in Zentralmosambik erhält heute sein Land zurück. Die Felder hinter dem Dorf sind jetzt offiziell minenfrei, 20 Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs. Wenn wir es schaffen, unser Land minenfrei zu bekommen, wir nicht mehr zu den 10 am stärksten vermieteten Staaten gehören, dann erhöht das den Druck auf die anderen Länder nachzuziehen. Dann ist die Anti-Minen-Konvention erfolgreich. Sie werden auch weiterhin in die Schulen gehen, Aufklärung, denn wirklich alle Minen können wohl nie gefunden werden. Die Minenräumer sind auf die Mithilfe der Bewohner angewiesen, um die Letzten noch zu finden. Es ist sinnvoll, wenn auch die Kinder wissen, worauf sie achten müssen. Das Leben verändert sich, sagt Anna. Endlich können die Kinder wieder überall spielen. Als wir noch Minen hatten, durften sie nur ums Haus herumspielen. Kleine, entscheidende Schritte, um den Bürgerkrieg hinter sich zu lassen. Bis zum Jahresende will Mosambik minenfrei sein. Ein großes Ziel.
Uns bleibt noch der Blick aufs Wetter und das ist ja nun richtig trüb, nass und grau, wie es wohl nur sein kann. Das heißt, liebe Claudia, der November ist so richtig in seinem Element scheinbar.
Ja, Thomas, das ist er, auch wenn es im Moment noch ein bisschen zu warm ist. Allerdings wird es die nächsten Tage so ab Ende der Woche dann auch frischer. Das heißt, Temperaturen gehen runter. Bei uns gibt es die Woche jetzt zum Start ziemlich viele Wolken, aber morgen passiert noch nicht allzu viel in Sachen Regen. Sie sehen aber hier dieses Blau, vor allem auf der Alpen-Südseite, die Region, die wir eben ja auch in den Nachrichten gesehen haben, die jetzt schon unter heftigen Überflutungen leiden. Da kommt jetzt noch mal richtig Regen nach bis Dienstagabend. Dort ist ein Tiefdruckgebiet und zwischen diesem Tief und einem Hochnordöstlichen östlich von uns fließt dann zu uns auch etwas kühlere Luft. Das heißt, dass es morgen Vormittag nach Westen in dichte Wolken und ein bisschen Regen geben wird. Sonst Hochnebel und Nebelfelder. Am Nachmittag bekommt der Lücken oder löst sich sogar ganz auf. Und dann ist am Nachmittag ab und zu auch mal die Sonne dabei. Die Temperaturen steigen im Dauergrau auf 6 bis 8 Grad. Sonst geht es rauf auf bis zu 12 Grad. Die nächsten Tage immer mal wieder nass, dichte Wolkenfelder. Temperaturen gedämpft bei gerade mal 7 bis 10 Grad. Das ist wirklich November pur.
Ja, vielen Dank, liebe Claudia. Meine Damen und Herren, das war's von uns. Im Anschluss empfehle ich Ihnen Titel, Thesen, Temperamente. Und gegen 2.15 Uhr sehen Sie dann noch einmal die Tagesschau. Wir sind morgen wieder für Sie da und dann begrüßt Sie an dieser Stelle Karin Mioska. Kommen Sie gut durch die Nacht.